Auf den Spuren eines Mörders. Quer durch die Straßen von Berlin. Direkt vor deiner Haustür.
Mord vor Ort.
Willkommen bei Folge 4 von Mord vor Ort. In diesem Podcast erzählen wir die echte Geschichte rund um den Serienmörder Karl Großmann. Dazu nehmen wir euch mit an die Orte des Geschehens. Es wird manchmal hart und wir kommen an die Grenzen des Erträglichen. Ihr findet zu jeder Folge alle Triggerwarnungen in den Shownotes. Wenn ihr die letzten Folgen noch nicht gehört habt, dann startet am besten dort. Denn wir werden uns von Folge zu Folge tiefer in diesen Fall eingraben.
In der letzten Folge haben wir einen Blick auf die Ermittlungen der Berliner Polizei geworfen. Und wir haben mit Ernst Gennert einen ganz besonderen Kriminalkommissar kennengelernt. Unter seiner Leitung wurde Großmann am 21. August 1921 in seiner Wohnung verhaftet. In den Tagen nach der Festnahme wurde klar, Großmann muss mehrfach getötet haben. Die große Frage, die die Mordkommission in den nächsten Monaten beschäftigen wird, wie viele Frauen hat Großmann tatsächlich umgebracht? In dieser Folge schauen wir darauf, wie die Beamten versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen und auf einen überraschend kurzen Prozess.
Ganz Berlin ist nach der Festnahme von Großmann in Aufruhr. Ist er der gesuchte Serienmörder? Derjenige, der für all die Leichenteile im Kanal verantwortlich ist? Die Zeitungen überschlagen sich. Sie titeln »Die Untaten des Frauenmörders« und »Der Frauenmörder und seine Opfer«. Und sie spekulieren nicht nur über die Opferzahl, sondern beteiligen sich auch an Gerüchten um eine vermeintliche Verarbeitung des Fleisches. In einem Artikel heißt es dazu: Die Zahl der Gemordeten beläuft sich schätzungsweise auf 12 bis 15. Weiter wird er beschuldigt, einen Teil der von ihm gemordeten Frauen zum menschlichen Genuss zubereitet zu haben. Er soll Leichenteile von den Knochen gelöst und das Fleisch als Kalbfleisch verkauft, teils aus ihm Blutwurst gemacht haben, das er in der Nähe des Schlesischen Bahnhofs verkauft haben soll.
Fakt ist, die Gerichtsmedizin konnte die Leichenteile, die in den letzten Monaten aus dem Kanal gefischt wurden, insgesamt 23 Frauen zuordnen. Aber nur die wenigsten von ihnen konnten identifiziert werden. Aufgrund der Funde in seiner Wohnküche und der Gleichartigkeit der Zerteilung wird Großmann hinter all diesen Tötungen vermutet. Aber ein direkter Beweis fehlt. Und dann gibt es nach Aussagen der Nachbarn ja auch noch die unzähligen Wirtschafterinnen, die bei Großmann beschäftigt waren und plötzlich verschwanden. Die Vermutung liegt nahe, dass Großmann sie auch alle getötet hat. Er streitet ab. Er habe nur mit den Frauen geschlafen, sie bei sich als Wirtschafterin beschäftigt und irgendwann seien sie abgehauen. Ihre Haarnadeln, Broschen, Kleidungsstücke und was sonst noch so an Gegenständen bei ihm gefunden wurde, hätten sie wohl einfach bei ihm vergessen. Das erklärt natürlich nicht die abgetrennten Hände und Gewebereste in der Ofenasche. Die Polizei steht damit vor einer doppelten Herausforderung. Auf der einen Seite die anonymen Frauenleichen, auf der anderen Seite die verschwundenen Wirtschafterinnen. Die Ermittler müssen also prüfen, sind diese verschwundenen Frauen identisch mit den Leichen aus dem Kanal? Gibt es noch weitere Leichen oder sind die Wirtschafterinnen vielleicht einfach in eine andere Stadt gezogen oder untergetaucht? Zwischen diesen beiden Strängen, den Toten, die niemand vermisst, und den Vermissten, deren Leichen niemand findet, bewegt sich nun die Arbeit der Mordkommission.
Ernst Gennert wählt einen seiner fähigsten Ermittler, um die Wahrheit aus Großmann herauszubekommen. Kriminalkommissar Ludwig Werneburg. In den Tagen nach der Festnahme verhört er Großmann in der Haftanstalt Moabit immer wieder. Großmann gibt zu, Marinitsche getötet zu haben. Er wurde ja auch auf frischer Tat ertappt. Aber er bleibt dabei, sie nur deshalb umgebracht zu haben, weil sie ihn bestohlen habe. Er beteuert hartnäckig, reiner Totschlag, Herr Kommissar. Tag für Tag dasselbe. Wen anderes habe er nicht umgebracht. Nach jedem dieser hoffnungslosen Verhöre wird Großmann wieder in seine Zelle zurückgeführt. In den nächsten Tagen kommen Frauen aufs Präsidium. Ihre Aussagen zeichnen ein anderes Bild. Sie haben lange darüber geschwiegen, was ihnen in der Langen Straße 88 widerfahren ist. Sie berichten davon, dass Großmann sie sexuell missbraucht hat, auf brutalste Weise. Dass er ihnen mit seiner Hand tief in den Kehlkopf gedrückt hat und sie dem Tod durch seine Hände gerade so entgangen sind. Großmann winkt ab. Die Weiber sind zu schlecht, sie taugen nichts, man soll ihnen nichts glauben, die lügen sehr viel und frech. An dieser Stelle müssen wir festhalten. Die Frauen, die jetzt den Mut haben, im Polizeipräsidium ihre Geschichte zu erzählen, sind nur die Spitze des Eisbergs. Denn wir können uns sicher sein, dass viele andere geschwiegen haben. Aus Scham oder Angst, auf der Sittenliste zu landen. Für viele Frauen wog dieses Stigma schwerer als die Hoffnung auf Gerechtigkeit. Ein großer Teil der Betroffenen bleibt dadurch unsichtbar.
Kerstin, warst du schon mal hier?
Nee, ich wusste gar nicht, dass dieser Ort hier überhaupt existiert.
Ich auch nicht. Und das finde ich total schade. Wir sind nämlich gerade im Geschichtspark Moabit. Der ist direkt gegenüber vom Berliner Hauptbahnhof an der Invalidenstraße. Versteckt hinter Mauern stehen wir hier in einem schönen Park mit spannender, ich sag mal, Architektur. Und ein paar kleine Hasen habe ich auch schon hüpfen sehen.
Es ist wirklich, ja, der totale Kontrast zum reizüberflutenden Bahnhof. Eigentlich ist das hier echt ein guter Spot, wenn man mal länger auf einen Zug warten muss. Aber einmal von vorne. Dieser Geschichtspark hier steht auf dem Gelände des ehemaligen Zellengefängnisses Moabit, wo eben auch Großmann einsaß und verhört wurde. Das Gefängnis wurde dann in den 50er Jahren abgerissen, da es einfach zu viele Schäden aus dem Zweiten Weltkrieg hatte. Aber es wurde in selber Bauweise die Straße runter, also das sind von hier so circa 15 Minuten Fußweg entfernt, wieder aufgebaut. Das ist die heutige JVA Moabit.
Und wenn man sich hier umschaut, kann man auch erkennen, wie das Gebäude ausgesehen haben muss. Der Park ist nämlich quasi eine Abbildung davon. Er wurde nach genau der gleichen Struktur angelegt. Das Gefängnis war sternförmig. Im Zentrum stand ein Turm, von dem aus 4, vielleicht 5 Flügel mit Zellen ausgingen. So konnten die Insassen besonders gut überwacht werden. Und es ging auch um maximale Isolation. Es gab fast ausschließlich Einzelzellen.
Und ein Nachbau einer Zelle steht hier auch, heute mit einer Klanginstallation. Und Tobi, wir haben uns da ja vorhin auch mal reingestellt. Also ja, viel Platz hatte man da drin auf jeden Fall nicht.
Nee, also mit meinen 1,84 kann man sich da nicht lang machen. In keine Richtung.
Soweit zu früher. Wie sieht es denn hier heute aus? Du hast ja schon angefangen zu beschreiben. Was siehst du denn noch?
Also erstmal haben wir euch natürlich wieder Bildmaterial auf unserem Instagram-Kanal mordvorort-podcast hochgeladen. Aber was sehe ich? Die Parkplaner haben das schon ganz cool gemacht, wie ich finde. Sie haben Rasenflächen eingesetzt, die leicht ansteigen oder abfallen und mit Kiesstreifen und Steinen diese Sternformen angedeutet. Das sieht schon stark aus.
Und um einen in die düstere Atmosphäre von damals zu versetzen, gibt es auf der Außenmauer auch eine Inschrift, ich zitiere jetzt einfach mal, von allem Leid, das diesen Bau erfüllt, ist unter Mauerwerk und Eisengittern ein Hauch lebendig, ein geheimes Zittern.
Stichwort Zittern. Großmann zittert auch hinter den damaligen Mauern.
Ja, für ihn geht es natürlich um viel, aber viel wichtiger als sein Befinden. Ich finde es total stark, dass sich jetzt einige Frauen bei der Polizei melden.
Und das ist, damals wie heute, finde ich, überhaupt nicht selbstverständlich. Leider, muss man ja sagen. Also damals, ich will mir das gar nicht vorstellen, da bist du, ich weiß, es ist ein umstrittener Begriff, aber ich finde jetzt gerade nichts anderes, Opfer eines Sexualverbrechens. Und dann wirst du dafür auch noch verurteilt, beziehungsweise landest auf der Sittenliste und hast gesellschaftlich bis an dein Lebensende dieses Stigma. Boah.
Ja, aber das hat sich leider bis heute, muss man ja sagen, kaum geändert. Aktuellen Studien und Schätzungen zufolge zeigen nur etwa 5-15% der betroffenen Frauen eine solche Straftat überhaupt an. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, ungefähr 85-95% der Taten bleiben polizeilich unbekannt und ja, tauchen dementsprechend gar nicht in der offiziellen Kriminalstatistik auf. Und da spielen heute auch Scham und ja, fehlendes Vertrauen in die Strafverfolgung eine Rolle. aber auch Retraumatisierung oder die Angst, dass den Frauen nicht geglaubt wird.
Dem kann ich nichts mehr hinzufügen, außer dass es natürlich gut ist, dass solche Bewegungen wie MeToo oder auch der öffentlichkeitswirksame Fall von Gisèle Pelicot aus Frankreich hoffentlich stetig dazu beitragen, dass mehr Frauen sich trauen.
Tobi, jetzt sind wir hier vom dunklen Gefängnis über den schönen Park zu diesem Thema gekommen.
Wichtig und richtig.
Ja, absolut. Müssen wir noch über Fleisch und Großmann reden? Es steht ja der Kannibalismusvorwurf im Raum.
Nee, also der Vorwurf tauchte in den Zeitungen auf, aber war ja nie Thema in den Akten und Ermittlungen. Also so klar, wie wir beide bei Fritz Hamann davon ausgegangen sind, dass er das wohl gemacht hat, so klar, naja, bei Großmann weist irgendwie nichts darauf hin, also... Oder siehst du das anders?
Nee, ich sehe das auch absolut so wie du. Und diese Thematik ist in den Akten auch nie wieder irgendwo aufgetaucht. Was aber in den Akten steht, um Großmann zum Reden zu bringen, bleibt kein Stein auf dem anderen. Auch Großmanns Nachbarn werden zu ihren Beobachtungen vernommen. Häufig hat man Großmann nachts und frühmorgens seine Wohnung mit schweren Paketen verlassen sehen, die er in den Kanal nahe seiner Wohnung warf. Was sich in den Paketen wirklich befand, wissen sie nicht. Die Mordkommission stellt die Frauenkleider und Gegenstände aus, die sie in Großmanns Wohnküche gefunden hat. Sie hofft, dass Angehörige die Sachen wiedererkennen. Und tatsächlich gibt es auf diese Weise einen Erfolgsmoment. In der Wohnküche waren Teile eines Samtoberrocks und ein Taschentuch mit einer aufgestickten Krone gefunden worden. Beides konnte durch Angehörige der vermissten Johanna Sosnowski identifiziert werden. Und die Beamten gehen noch einen Schritt weiter. Wer eine Tochter, Schwester, Tante oder Mutter vermisst, wird ins Leichenschauhaus geführt, um die gefundenen Leichenteile wie Hände oder Schädel zu besichtigen und zu identifizieren. Außerdem wird das Gelände bei Großmanns früherer Laube in der Gartenkolonie auf der Suche nach Leichen umgegraben. Der Luisenstädtische Kanal wird unter Zuhilfenahme eines Tauchers nach eventuell noch im Wasser befindlichen Leichenteilen abgesucht. Insbesondere an den Stellen, an denen Großmann nach Zeugenaussagen Pakete ins Wasser geworfen haben soll. Aber weder in und um die Laube noch im Kanal wird etwas gefunden. Kommissar Werneburg erkennt, dass er auf der Suche nach der Wahrheit einen anderen Zugang zu Großmann braucht. Und der bietet sich ihm durch einen glücklichen Zufall.
Bei der Vernehmung des Nachbarehepaares Itzig erfährt Werneburg, dass sie sich um einen kleinen Vogel, einem Zeisig, in Großmanns Wohnküche kümmern. Seit der Verhaftung seines Besitzers lasse er die Flügel hängen. Als Großmann das hört, schreit er: "Bringen Sie mir den Zeisig und ich will gestehen." Werneburg sieht, wie sehr Großmann an dem Tier zu hängen scheint, und er hat eine Idee. In den Erinnerungen des späteren Strafverteidigers von Großmann heißt es: Als Großmann am folgenden Morgen ins Vernehmungszimmer geführt wird, steht der Vogelkäfig mit dem Zeisig darin auf dem Tisch. Er stürzt auf den Käfig zu und ruft: "Hänseken!" Er will an die Stäbe klopfen, aber seine Hände sind gefesselt. Werneburg nimmt ihm die Handschellen ab. Für Großmann versinkt die Welt ringsum, als er sich nun ausgiebig mit seinem Hänseken beschäftigen kann. Der Kommissar wartet geduldig, denn er weiß, jede Minute, die Großmann sich mit seinem Zeisig beschäftigt, bringt ihn einem Geständnis näher. Jedes Piepsen des Tierchens, jedes Wort, das Großmann dem Vogel zärtlich zuflüstert, macht ihn weicher. Nach einer Stunde tritt Werneburg interessiert neben Großmann und sagt: "Ich glaube, wir müssen ihn mal mit Insektenpulver einstreuen. Er kratzt sich ja, als hätte er Milben." Großmann schaut auf. "Ach nee, meinen Sie wirklich, Herr Kommissar?" Werneburg nickt und ruft nach einem Kollegen: "Schicken Sie doch mal schnell einen Mann rüber in die Tierhandlung und lassen Sie Milbenpulver holen." 10 Minuten später hält Großmann den Vogel vorsichtig in der Hand und Werneburg streut ein feines Pulver auf das Gefieder. Ängstlich zucken die Augen des Tierchens hin und her. Na, ich tu dir doch nichts", sagt Großmann. "Dir tu ich doch nichts. Du bist doch mein Hänseken."
Werneburg wittert seine Chance und erwidert: "Wenn die Menschen so gut wären wie die Tiere, dann gäb's keine Kriminalpolizei." Großmann blickt dem Kommissar in die Augen. "Da haben Sie recht, Herr Kommissar." Weil Sie so nett zu meinem Hänseken waren, will ich Ihnen die Wahrheit sagen. Ja, ich habe die Marie Nietzsche umgebracht und auch die andere, die Johanna. Werneburg schluckt. Die hat sie also auch bestohlen, die Johanna? Großmann macht eine vertrauliche Geste. Nicht doch, Herr Kommissar, das war doch alles nur, weil ich mich nicht beherrschen konnte, wenn so ein Mädchen bei mir war. Und nun sprudelt es aus Großmann hervor. 6 Stunden lang schildert er, wie er die beiden Mädchen zu sich gelockt, wie er sie bewirtet, wie er sie zu Werkzeugen seiner Triebe gemacht und sie schließlich getötet, zerhackt und in den Kanal geworfen hat. Bleich und zusammengesunken hängen die anwesenden Beamten auf ihren Stühlen. Plötzlich fragt Werneburg, und genauso haben sie es bei den anderen auch gemacht? Wie von einer Nadel gestochen, fährt Großmann hoch. Ich weiß von keinen anderen. Kommen Sie mir bloß nicht so, lieber Mann. Für Großmann sind Sie erstmal quitt. Werneburg hat seinen Zeisig versorgt, er dafür 2 Tötungen gestanden. Großmann fügt hinzu, einen Anwalt will ich haben. Sonst sage ich überhaupt nichts mehr.
Großmanns geforderter Verteidiger, Dr. Erich Frey, kommt am 22. September 1921 in die Haftanstalt. In seinen Erinnerungen resümiert er diesen Moment. War ich dazu ausersehen, die abscheulichsten Kreaturen zu verteidigen? Fast schien es mir so. Der Mann, den ich diesmal wochenlang täglich in seiner Zelle besuchen und schließlich im großen Schwurgerichtssaal von Moabit verteidigen sollte, hieß Karl Großmann, mit C. Darauf legte er besonderen Wert. Soweit das Zitat. Und worauf Großmann ebenfalls besonderen Wert legt, ist die zukünftige Unterbringung seines Zeisig Hänseken. Den möchte er bei Erich Frey in guten Händen wissen. Ich schenke Ihnen das Tierchen auch. 2 Pfund Futter sind noch da, aber pflegen müssen Sie ihn. Es ist ein Liebestier, drängt Großmann. Frey nimmt das Mandat an. Für Großmann und für den Zeisig. Wörtlich sagt der Verteidiger dazu, an diesem Tag übernahm ich die Sorge für eine Bestie und für ein kleines, unschuldiges Tier, das stummer Zeuge unvorstellbarer Untaten gewesen war. Da musst du lachen, was?
Sorry, aber es ist alles so absurd. Also, da beißen sich die Kommissare die Zähne aus, um irgendwas aus Großmann rauszulocken. Und dann braucht es am Ende, ja, einen kleinen Vogel.
Also ich musste aufpassen, jetzt nicht doch noch auf den letzten Metern Sympathie zu Großmann aufzubauen, weil er seinen Zeisig so lieb hat. Also
ja, wirklich. Also da haben wir einen Typen, der Frauen auf die brutalste Art und Weise misshandelt und tötet. Aber wenn sein Vögelchen die Flügel hängen lässt, dann ist eine Grenze bei ihm erreicht. Also dann kann man auch ein paar Taten gestehen.
Aber in seiner Gleichung ist sein Hänseken gleich 2 tote Frauen wert.
Also vielleicht sagen wir nochmal ganz kurz, dass wir das hier natürlich nicht despektierlich meinen gegenüber den Opfern. Ganz im Gegenteil, es ist einfach alles nur so, ja, einfach absurd.
Ich frage mich, warum er überhaupt einen Zeisig als Haustier hatte. Also vielleicht mal ein kurzer ornithologischer Exkurs. Die einzige Zeisigart, die in Europa vorkommt, ist der Erlenzeisig mit schwarz-gelb-grünlichem Gefieder. Er gehört zu den Finken und ist von der Größe vergleichbar mit anderen kleinen Singvögeln, die man vielleicht aus dem Garten kennt. Aber er ist A, ein Wildvogel und B, eigentlich nur in Schwärmen unterwegs.
Das kann ich dir beantworten. Tatsächlich ist es nämlich so gewesen, dass man Zeisige im 19. und 20. Jahrhundert als Haustier gehalten hat. Ja, weil sie eben schön aussehen und sehr schön singen können. Und damals hatte man es ja mit dem Tierschutz auch noch nicht ganz so genau.
Egal wie, der Vogel hat Großmann zum Singen gebracht.
Also das Wortspiel hast du dir doch vorher aufgeschrieben.
Möglich. Ich habe übrigens auch recherchiert, ob es weitere Fälle gibt, in denen Vögel eine tragende Rolle haben.
Und?
Einige, erstaunlicherweise. Ein besonders spannender Fall aus Indien von 2014. Dort wurde eine Ehefrau ermordet und ihr Papagei wollte dann nichts mehr essen oder trinken. Aber als ihr Ehemann dann dem Vogel die Namen der Verdächtigen vorgelesen hat, hat der Vogel bei einem Namen ausgeschlagen und reagierte jedes Mal so stark und rief sogar selbst diesen Namen. Und tatsächlich führte das zur Festnahme und Geständnis des Täters.
Das gibt's doch nicht.
Tja.
Zurück zu Hänseken und den Absurditäten. Jetzt nimmt nämlich der Verteidiger den Vogel bei sich auf.
Hättest du das gemacht?
Ja, wahrscheinlich schon. Und du?
Na, ich muss. Sonst würde ich wohl Ärger von meiner Mutter bekommen. Die pflegt nämlich tatsächlich auch so kleine Gartenvögel, die aus dem Nest gefallen sind und peppelt die auf, bis sie wieder raus in die Natur können.
Ja gut, da musst du natürlich.
Ja, aber als Verteidiger schon komisch.
Dieser Verteidiger wird uns auf jeden Fall noch ein bisschen begleiten, aber erstmal schauen wir, wie die Mordermittlungen gegen Großmann voranschreiten.
Die lange Untersuchungshaft und die vielen Verhöre zeigen langsam Wirkung bei Großmann. Er gesteht noch einen weiteren Fall, den Fall von Martha, aus Folge 1. Aber Großmann betont, bei allen drei von ihm gestandenen Taten gehe es nur um Totschlag. Im Fall Marinice, weil er bestohlen worden sei, im Fall Johanna Sosnowski, weil sie ihm verschwiegen hätte, dass sie verheiratet sei, und im Fall Martha, weil sie ihm den Geschlechtsverkehr verweigert hätte. Er sei im Grunde seines Herzens ein seelensguter Mensch, der keiner Fliege etwas zuleide tun könne. Auf Vorhalt, dass er aber doch bei den von ihm zugegebenen drei Tötungen sehr gewalttätig und brutal vorgegangen sei, mein Großmann. Ja, das ist eben das Schlimme, dass mich die Mädchen so belogen und bestohlen oder so gereizt haben. Ich habe dann immer meine kurze Wut bekommen. Bei seinen ganzen Schilderungen, besonders bei denen der Tötungen, hat Großmann kaum eine Gedächtnislücke und versucht in möglichst anschaulicher Weise die Situation zu schildern. Kalt und gefühllos äußert er sich zu den einzelnen Fällen. Er berichtet, dass er nach den Zerteilungen der Leichen sogar bei gutem Appetit war. Er aß und trank in aller Ruhe und schlief auch in dem Zimmer ganz gut. Reue zeigt er bei diesen Geständnissen keine.
10 Monate hat die Mordkommission intensiv an der Aufklärung möglicher weiterer Fälle gearbeitet. Aber die Staatsanwaltschaft beginnt jetzt energisch auf Abschluss der Ermittlungen zu drängen. Sie sind der Meinung, 3 Morde reichen doch aus, um gegen Großmann die Todesstrafe zu beantragen. Die Mordkommission protestiert. Es müssten aber doch alle Verdachtsfälle geklärt werden. Es kommt zu einem scharfen Kampf zwischen Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft. Sogar derart, dass sich Ernst Gennert persönlich Rückendeckung bei Großmanns Verteidigung sucht. Er bittet Erich Frey um einen Besuch. In Freys Erinnerung heißt es: Schamhaft schiebt Gennert einen großen Teller mit Kuchen in die Schreibtischschublade, als ich eintrete. Gennert sagt, im Fall Großmann liegen die Interessen von Kriminalpolizei und Verteidigung ausnahmsweise mal auf der gleichen Linie. Und weiter, jetzt soll ihm wegen der kümmerlichen 3 Morde der Prozess gemacht werden. Hauptsache Kopf ab, er hat ja nur einen. Ich möchte mal wissen, wo die Herren von der Staatsanwaltschaft ihren Kopf haben. Frey antwortet darauf, Sie wollen also, dass Großmann noch eine Weile der Menschheit erhalten bleibt? Gennert zurück, ja, wie sind die Aussichten? Frey weiß, schlecht, die Gutachter Professor Strauch und Professor Störmer werden ihn beide für zurechnungsfähig erklären.
1871 war der Paragraph 51 des Reichsstrafgesetzbuches um die Kategorie Zurechnungsfähigkeit erweitert worden. Danach war jemand, der sich zum Zeitpunkt einer Tat in einem Zustand gestörter oder verminderter Geistestätigkeit befand, nicht zurechnungsfähig und damit strafrechtlich nicht schuldfähig. Heißt, wenn die Gutachter diesen Umstand bei Großmann als gegeben ansehen würden, dann dürfte keine Todesstrafe verhangen werden. Stattdessen würde Großmann dann in eine, wie es damals hieß, Heilanstalt eingewiesen werden. Ein Umstand, der weitere Untersuchungen und eine mögliche Aufklärung weiterer Taten ermöglichen würde. Da Frey bereits wusste, dass die beiden Gutachter Strauch und Störmer keine Anwendung des Paragraph 51 in Betracht ziehen würden, blieb ihm noch eine Hoffnung. Er beantragt zur Hauptverhandlung 3 weitere Sachverständige für Nervenkrankheiten und Sexualleiden zu laden. Er erhofft sich von diesen Experten Impulse, die zu einer anderen Schlussfolgerung bei Großmanns Zurechnungsfähigkeit führen. Zeitgleich startet Frey noch einen anderen Versuch, um mehr Zeit herauszuhandeln. Er beantragt eine Verlegung des bevorstehenden Verhandlungstermins. Ohne Erfolg.
Am 1. Juli 1922 beginnt vor dem Schwurgericht I des Landgerichts Berlin der Prozess gegen Großmann. Angeklagt ist er in den 3 gestandenen Fällen. Er sitzt zu diesem Zeitpunkt seit über 10 Monaten in Untersuchungshaft. An diesem ersten Prozesstag wird die Geschworenenbank gebildet, die Verhältnisse und die Vorstrafen von Großmann festgestellt und der Beschluss über die Eröffnung des Hauptverfahrens verlesen. Dann darf sich Großmann äußern. Laut den Akten erklärt er: Von Jugend auf habe ich einen sehr starken Geschlechtstrieb, habe aber mit Frauenspersonen früher immer in normaler Weise geschlechtlich verkehrt. Erst seit ein paar Monaten schafft es mir geschlechtlichen Anreiz, Frauen zu fesseln und zu binden und sie dann geschlechtlich zu gebrauchen. Ich habe aber niemals Frauen gewürgt oder die Finger in die Kehle gesteckt. Richtig ist nur, dass ich mit den Fingern die Zungen von Frauen mit deren Einwilligung betastet habe, weil mich dies geschlechtlich reizte. Die Öffentlichkeit ist für die ganze Dauer des Prozesses ausgeschlossen, wegen Gefährdung der Sittlichkeit, wie es in der Begründung der Staatsanwaltschaft heißt. Und die Öffentlichkeit ist gleich auf doppelte Weise außen vor. Als der Prozess beginnt, streiken die Druckereien. Für 2 Wochen erscheinen in ganz Berlin keine Zeitungen und damit auch keine Berichte über den Prozess. Die Zuschauerbänke sind dennoch bis auf den letzten Platz gefüllt mit Zeugen und Sachverständigen. Die meisten von ihnen sind Frauen, die von ihren traumatischen Erlebnissen berichten. Einige von ihnen brechen bei ihren Aussagen in Weinkrämpfe aus, manche in panisches Schreien. Großmann kommentiert jede Aussage mit »pure Lüge« oder »so ein Biest, wo ich die doch so gut behandelt habe«.
Jetzt haben wir einen großen Prozess für den wohl grausamsten Serienmörder und draußen kriegt man nichts mit. Weil die Druckereien streiken?
Ja, nach dem Zeisig der nächste absurde Zufall. Aber das haben wir auch in unseren Recherchen gemerkt. Es gab eben kaum Berichterstattung zu dem Fall und damit auch keine Stellungnahmen der Behörden. Also dieses Ping-Pong aus öffentlichem Interesse und der Kommunikation der Polizei bzw. des Gerichtes, das fehlt einfach komplett.
Ob das der Grund ist, warum heute der Fall und die Opfer in Vergessenheit geraten sind, klären wir in einer anderen Folge. Aber spannend, dass es da dann nur sehr wenig Infos gab, die an die Öffentlichkeit kommuniziert worden sind.
Und das finde ich wiederum so spannend, weil unser Kommissar Ernst Gennert ja vor allem auf Öffentlichkeitsarbeit gesetzt hat, um den Fall überhaupt aufzuklären. Und dann der Erfolg, die Bestie vom Schlesischen Bahnhof gefangen zu haben und nun vor Gericht zu stellen, ist ihm quasi sicher, kriegt es keiner mit.
Und auch das Ende des Verfahrens wird keiner mitbekommen.
Am 5. Juli versammelt sich das Gericht zum 3. Prozesstag. Alle Augen richten sich auf die Tür hinter der Anklagebank, durch die Großmann kommen muss. Minuten vergehen, bis der vorsitzende Richter einen Zettel zugeschoben bekommt, den er jetzt verliest. Der Angeklagte Karl Großmann wird zu der heutigen Verhandlung nicht erscheinen. Er hat seinem Leben heute früh in seiner Zelle ein Ende gemacht. Über die Umstände, die es dazu kommen ließen, ist eine Untersuchung im Gange. Dieser Angeklagte, der vor diesem Gericht keinen Schimmer von Reue zeigte, hat sich einem höheren Richter gestellt. Er hat den dazu berufenen Geschworenen erspart, den Schlusspunkt hinter das Leben dieses nicht alltäglichen Verbrechers zu setzen. Das Verfahren ist geschlossen.
Da man mit der Möglichkeit eines Selbstmordes rechnete, hatte man Großmann in Haft weder Hosenträger noch Schuhbänder gelassen. Aus seiner Zelle war jeder Haken, jeder Nagel entfernt, an dem er sich hätte erhängen können. Nur ein Nagel war scheinbar übersehen worden und Großmann hatte ihn entdeckt. Er hatte sein Bettlaken zerrissen und sich daraus ein festes Band geknüpft. Karl Großmann, die Bestie vom Schlesischen Bahnhof, ist tot.
Bevor wir den Fall Großmann zu Ende erzählen, machen wir einen kurzen Abstecher. Denn nur wenige Tage vor seiner Verhaftung erschütterte ein anderer Serienmörder Berlin, Friedrich Schumann. Zwischen seinem Tod und Großmanns Festnahme lagen gerade einmal 6 Tage. Schumann hatte auch Erich Frey als Verteidiger. Und dieser Fall machte Frey bekannt. Denn daraufhin wandte sich auch Karl Großmann an ihn. Und später sogar Fritz Hamann. Immer mit demselben Argument. Frey habe ja schon den letzten großen Serienmörder vertreten.
Über seinen ersten Serienmörder, Friedrich Schumann, sagte Frey: Das Wesen, das diese Taten begangen hat, ist kein Mensch, sondern eine Bestie. Zwei Serienmörder, zwei Bestien in derselben Stadt zur fast gleichen Zeit. Und mittendrin ein Strafverteidiger, der plötzlich zum gefragtesten Anwalt seiner Zeit wurde. In der nächsten Folge schauen wir auf Friedrich Schumann. 11 Morde, 13 Mordversuche und ein schockierendes Geheimnis, das er seinem Verteidiger offenbart.
Hört, hört, wie die Schritte hallen. Großmann schleicht durch dunkle Nacht. Viele sind ihm schon verfallen. Keiner ist dem Tod erwacht. Hunger treibt ihn durch die Gassen. Straßen atmen seine Schuld. Niemand kann sein Werk erfassen, wenn Gier sein Herz erfüllt. Durch die Straßen fließt ein Irrmann. Hinter Türen lauert Schmerz. In den Fenstern Motze. Schritte hallen. Großmann schleicht durch dunkle Nacht. Viele sind ihm schon verfallen. Keiner ist dem Tod erwacht. Hunger treibt ihn durch die Gassen. Straßen atmen seine Schuld. Niemand kann sein Werk erfassen, wenn Gier sein Herz erfüllt.
Mord vor Ort ist eine private Produktion von Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Produktion, Moderation und Recherche Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Musik KI-generiert und Pixabay. Vielen Dank an das Ingenieurbüro Hess und Leibniz FM.
Nächte sprechen dunkle Lieder, flüstern Morde, die geschehen. Hier tanzen die Verdammten wieder. Berlin, wer kann dich je verstehen?
Folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folgen verpasst. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Für mehr Einblicke folgt uns bei Instagram unter mordvorort_podcast.